Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit dabei Bastian alias Fenris Board Games und leider dieses Mal wieder ohne Phil, der musste leider passen, denn diesmal war ich on Tour zu den B-Rex-Tagen von B-Rex Entertainment. Diese umfassen die Verlage Korax, Giant Rock, Kobold, Grimspire, Funboard und Miraculous. Da, ihr hört schon, da gibt es einiges zu entdecken und waren natürlich auch einige Spiele, die man anspielen konnte. Mit dabei war, ich war natürlich nicht alleine, mit dabei waren der Olli und der Dennis vom BGT-Podcast sowie der Ralf von Boardgame.de. Grüße gehen raus. Wir haben zusammen mit dem Podcast BGT unsere Eindrücke festgehalten in einem Recap, immer den Tag später. Und auch konnten wir zwei Interviews führen. Da wir das Ganze zusammen gemacht haben, haben wir unsere Reise auf beide Podcasts aufgeteilt und ihr findet den ersten Teil bei den Jungs vom BGT, der schon seit Mittwoch letzter Woche online ist. Und nun könnt ihr bei uns den zweiten Teil hören mit den Eindrücken vom zweiten Tag und ein tolles Interview mit den Autoren Julia und Christoph von dem neuen Spiel Alge Inc., was bald bei Giant Rock erscheinen wird und im Englischen auf der Spiel bei Game World zu erhalten ist. Und ich sage euch, es ist ein super Ding, aber hört euch das Interview am besten an. So, genug der Einleitung, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören und wir hören uns nach dem Interview noch einmal wieder. Tschö!
So, jetzt sitzen wir wieder. Zweiter Tag oder zweiter Morgen, den wir hier in der im Airbnb sind und das letzte Tagesupdate längere. Und ja, immer noch mit dem Basti und mit dem Olli. Wir sind gleich wieder auf dem Weg zu den B-Rex-Tagen. Und Basti, so dein Eindruck von gestern, wie war's?
Ja, sehr ereignisreich. Also wir haben schon ein paar Spiele gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mehr oder weniger war als Freitag, aber dafür waren sie auch größer. aber oh, ja, sehr anstrengend und ein bisschen müde heute.
Kannst du ein bisschen was, hast gesagt, wir haben schon ein paar Spiele gespielt. Erste war Rival Restaurants. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es dir gefallen hat und worum es geht?
Ja, Rival Restaurants war erst, als ich die Sanduhr auf dem Tisch gesehen habe, habe ich erst gedacht, oh, das ist vielleicht nichts für mich, das ist mir zu hektisch. Aber ja, was sind wir da? Wir übernehmen ja die Rolle von Köchen, die halt... Ja, ich glaube, auf Insta, also auf jeden Fall in den Social Media Netzwerken halt erfolgreich sein wollen und deswegen versuchen sie immer ausgefallenere Gerichte zu machen. Ja, wir bieten auf unsere Zutaten in diesem Spiel und das kann schon ganz schön hektisch werden, weil wir das alle zeitgleich machen. Wir haben halt eine kleine Pappscheibe, die wir einstellen, auf welches Gebiet wir wollen, also in welche Zutaten, also in welches Regal wir rennen sozusagen. Und wenn wir dort gleichzeitig hingehen, dann müssen wir verhandeln und ja, das kann dann schon mal ganz schön hektisch werden, aber es gibt natürlich auch noch Karten, die das Spiel gleich am Anfang aufgeheizt hat bei uns, das ist sehr konfrontativ geworden dadurch.
Ja, der Basti hat direkt den ganzen Tisch in dem ersten Zug, bevor der erste Aktion überhaupt war, schon den ganzen Tisch gegen sich aufgebracht, indem er uns alle zwei Drittel unseres Startgeldes weggenommen hat.
Ja, ich musste halt Steuern erheben.
Hat aber nicht so viel gebracht hinten raus, ne?
Nee, nicht wirklich. Dann konntest du mich dann noch überholen.
Ja, aber du hast gesagt, am Anfang hattest du ein bisschen Angst davor. Wie ist so dein Eindruck jetzt, wo du es gespielt hast, wegen der Echtzeit?
Ja, die Echtzeit, also man hat schon genug Zeit. Das ist einfach so eingestellt, dass du und alle Leute dann am Tisch halt auch wirklich handeln können. Und dann ist das auch sehr kommunikativ, weil wirklich dann hier, ich brauche noch Milch, der gibt mir seine Butter oder was auch immer und da wird dann gehandelt so lange, also man darf so lange handeln, wie die Zeit läuft und sobald die Zeit abgelaufen ist, darf keine ja, Handelsabkommen mehr geschlossen werden und dementsprechend, nö, fand ich in Ordnung. Also da ist die Zeit jetzt nicht so hektisch wie bei Kitchen Rush zum Beispiel.
Genau, und dann kann man ja auch seine Restaurants upgraden, was ich ganz spannend fand, weil man dadurch einfach sich grundsätzliche Boni erlaubt. Gibt's verschiedene, genau. Olli, wie hat dir das Spiel gefallen?
Ich fand es ein ganz lustiges Ding, also sowohl die Aufmachung, die war ganz witzig und ja, es hatte halt schon irgendwie so ein bisschen Kitchen Rush Vibes, nur eben kompetitiv und so wie wir es gespielt haben, recht hart kompetitiv, weil es ja eben noch diese Aktionskarten gibt und da kannst du dich schon ziemlich ärgern. Und wir hatten ja schon auch ein wenig Trash-Talk am Tisch.
Ja, genau. Ja, Empfehlung, was würdest du sagen? Für wen ist das was? Kenner, Experte?
Nee, ich denke, das kannst du auch schon in Spielerfamilien, auch schon mit Kids spielen. Du musst ja auch nicht, na gut, mit den Aktionskarten, wir lesen ganz gut, weil da ist Text drauf, alles andere geht ohne. Das heißt, keine Ahnung, so ab 8 Jahre ist das sicherlich sehr gut machbar.
Obwohl ich da sagen muss, wahrscheinlich, die sollten auch sehr kritikfähig sein. Also, ne, weil sonst, glaube ich, fliegen die Karten irgendwann durch die Ecke, weil es ist schon konfrontativ, wenn du den Leuten die oder den Kindern dann sozusagen die Zutaten klaust aus dem Regal.
Ja, aber so lernen sie ja fürs Leben.
Genau. Ja, und dann hat uns eine Viererrunde nicht gereicht. Dann sind wir weitergezogen zu Cosmic Frog. Cosmic Frog klingt erstmal nach sehr trashigen Titel, also ein kosmischer Frosch. Olli, ist es so trashig?
Absolut. Also da haben wir uns ja dann noch Verstärkung geholt von den Jungs von Brett und Pat. Christian und Markus waren mit dabei und ich glaube auch tatsächlich 6 Leute ist eine ganz gute Besetzung für das Spiel. Das ist Trash von Anfang bis Ende. Also die Story ist irgendwie, wir sind 3 Kilometer große Frösche, die da im Kosmos rumschwirren auf so einer Scherbe, wo wir dann Landschaftsteile verschlucken können, um die später dann quasi wieder auszuspucken und zusammen zu puzzeln. Außerdem können wir dann gegeneinander kämpfen, was total luck-based ist, aber es finde ich bei dem Spiel auch gar nicht schlimm. Dann kannst du dir immer noch wechselnde Fähigkeiten für deine Frösche holen, total abgedreht. Sieht auch ganz cool aus und auch das ist ein schönes aufs Maul-Spiel.
Genau. Basti, wie war es bei dir? Hat es dir gefallen?
Ja, also am Anfang dachte ich erstmal, was das sein soll, weil optisch hat es für mich jetzt nicht so viel hergemacht, aber okay. War dann doch sehr interessant. Also sprich, vor allem mit der großen Gruppe, dann mit den 6 Leuten, hat mir doch gefallen, vor allem wenn dann die Splitter eingeschlagen sind und die Scheibe dann darum kaputt gegangen sind. Da wurde ja durch das Ende irgendwann eingeleitet, wenn da irgendwie so Splitter waren das, glaube ich, oder so, weiß ich
nicht. Ja, so Splitter von, genau.
Ja, und wenn die aufgedeckt wurden, ich glaube, es waren 6, dann war das Spiel beendet. Ja, nee, man konnte halt Landschaften schlucken und die konnten andere einem dann wieder aus dem Schlund entreißen. Und das war schon sehr, immer druff, sagen wir mal so.
Genau, also es war wirklich so, dass man alles, was man sich mühsam erarbeitet hatte, konnte einem relativ zügig auch wieder weggenommen werden. Und man hatte auch nicht immer so die Kontrolle, wo man im nächsten Zug dann steht, weil eventuell wurde man nach hinten geboxt oder sogar in die äußeren Dimensionen geboxt. War schon, also einen Film dazu würde ich mir auf jeden Fall angucken.
Ja, das auf jeden Fall.
Das war schon sehr abgefahren. Allerdings, kleiner Kritikpunkt, also Material top-notch, muss ich sagen. Miniaturen, die dabei waren, sind super. Klar, es sind halt einfach nur verschiedenfarbene Base-Ringe dabei, aber die Plastikminis dabei sind für jeden Frosch, sind cool. Die Pappteile sind sehr wertig. Du hast eine Playmat dabei automatisch. Aber das alles ist mit 80 Euro auch ein ordentlicher Preis. Deswegen vielleicht, Basti, was glaubst du, für welche Gruppe ist das was?
Boah, ich würde sagen, für Gruppen, die sich gerne mal auf die Glocke geben, aber ich weiß es nicht. Also für mich jetzt wäre es zum Beispiel nichts, weil erstens habe ich nicht so oft so Riesengruppen und zweitens auch nicht solche Gruppen, die so konfrontativ spielen, weil das ist halt schon wirklich die ganze Zeit reihum, gibt's auf die Nuss und dementsprechend.
Na gut, da fragen vielleicht eher den Menschen, der unendliche Ressourcen und ein Herz für Miniaturen hat. Olli, was sagst du?
Ja, unendliche Ressourcen, genau. Sowohl Platz als auch Geld in Hülle und Fülle vorhanden. Gerade das Gegenteil. Ich finde das Spiel cool. Ich glaube, wir haben gestern ja auch nach unserem Interview noch ein bisschen mit Frank geredet, wo es so ein bisschen um Preise und sowas geht und was. Und er meinte ja auch, dass man vielleicht das eher so, dass die Spielerfahrung oder sowas bewertet werden sollte. Und ich glaube, wenn man eine Gruppe hat, die auf sowas steht und das cool findet, ist das ein geiles Ding. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch einige Partien durchschaut. Und ich glaube, wir müssen ja vielleicht so ein bisschen von der Sache wegkommen, dass ein Spiel am besten nur 30, 40 Euro kostet. Aber klar, ist erstmal schluckt man, aber das Material ist schon gut. Da ist eine Neoprenmatte drin. Du hast gesagt, die Teils sind toll. Also ja, wenn man konfrontative Spiele mag, und ich glaube, das ist ein sehr konfrontatives Spiel, und wenn man sich mit diesem Trash zurechtfindet, ist das, glaube ich, ein ganz cooles Ding.
Genau, dazu haben halt Frösche asymmetrische Fähigkeiten, aber diese Fähigkeiten können mir halt auch weggenommen werden, beziehungsweise werden mir eventuell sogar vom Spiel weggenommen. Das heißt, mein Frosch hat auch immer wieder unterschiedliche Fähigkeiten. Ich finde, dadurch hat das Spiel auch nochmal so einen gewissen Widerspielreiz, weil man halt nicht so sehr eine Taktik fahren kann. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die, Achtung, King of Tokyo vielleicht mögen und da ein bisschen
abwechseln,
ja, genau, dass die damit vielleicht zufrieden sein könnten. Deswegen guckt euch das an. Und ja, ich glaube, so eine 5er, 6er Runde ist da schon das Richtige. Ich glaube, 3 würde ich jetzt vielleicht noch nicht spielen. Und ich glaube, es geht sogar zu zweit. Ich glaube, das kann man sich aber sparen.
Ja, haben wir jetzt natürlich nicht getestet, aber ich glaube, hier kommt der Reiz schon mit mehreren Spielern, ja.
Genau, und dann sind wir weitergezogen zum größsten Brecher an dem Tag, den wir gespielt haben, also zumindest von der Regelerklärung. Algae Inc. Hatte ich in der Spieleschmiede schon gesehen gehabt, mal bei so einem Crowdfunding-Überblick mal ein bisschen was drüber erzählt, jetzt haben wir es gespielt. Basti, hattest du das vorher auf dem Schirm?
Nicht wirklich, obwohl doch, ich habe es schon gesehen, weil es ist ja bei Game Brewer erschienen. Das ist eines der letzten Spiele von Game Brewer, die sie jetzt noch rausbringen. Und deswegen, aber ich konnte mir nicht direkt was drunter vorstellen, weil da hatte ich mich jetzt auch nicht mehr so reingelesen gehabt. Muss aber sagen, es hat mich sehr positiv überrascht und ich war doch ja sehr angetan von der Runde. Und ja gut, ich meine, es ist schon ein Riesending. Die Regelerklärung war lang. Auch der Aufbau war lang. Also wir hatten das ja versucht, da wieder in wieder aufzubauen komplett, weil es ja von dem Vorspieler ein bisschen schon bespielt war. Und dementsprechend hat aber der Aufbau hat sich schon ein bisschen gezogen. Aber gut, kennt man ja eigentlich aus dem Euro- und Kenner- und so Bereich. Also deswegen denke ich mir, ist das schon in Ordnung. Ja, was haben wir da? Wir haben 4 Tableaus. Also jeder spielt 4 asymmetrische, ja, Firmen sind es eigentlich, würde ich sagen. Oder Industrien, die was herstellen.
Von der Story her, was die uns erzählt haben, wir sind eine Firma, ja, und sind unterschiedliche Abteilungen.
Genau.
Ah, unterschiedliche Abteilungen. Okay, ich hätte einfach 4 verschiedene Firmen gedacht. Aber okay, unterschiedliche Abteilungen. Ja, wo wir Algen verarbeiten, entweder zu Bio-Kraftstoff oder zu Essen oder Kosmetika und was war das andere?
Plastik.
Plastik, genau. Ja, und dementsprechend hat natürlich jeder andere Produktionswege, die wir dann bestreiten müssen. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, man hat schon beim Spielen gemerkt, was ich das nächste Mal anders machen würde. Also man, die Lernkurve ist auf jeden Fall steil und ich wüsste jetzt schon, wie ich es anders mache.
Ja, genau, da kann ich nur zustimmen. Ganz kurz zur Story, warum das wichtig ist, dass wir eine Firma sind, weil wir nämlich auch Beiprodukte haben, die wir alle gemeinsam nutzen und weil wir unseren, wir haben also eine Art Mini-Netzwerk, das gebaut wird und auch da ist es wichtig, dass die Firma nur einmal einen Standort in der Stadt hat. Genau, sehr kleinteilig, finde ich, wenn man so das Board sich anguckt. Olli, wie war deine Meinung dazu?
Ich bin ja jetzt gar nicht so der super Euro-Lover und ich kann mich noch daran erinnern, dass du im Podcast bei uns mal drüber gesprochen hast, als es damals in der Schmiede war und da dachte ich so, okay, ein Euro über Algen, und auch das Cover fand ich nicht so ansprechend und das Spiel fand ich cool. Also mir hat's echt gut gefallen, was man auch irgendwie bei mir, glaube ich, dann merkt, dass ich mich direkt nach 15, 20 Minuten schon nur noch geärgert habe. Verdammt, das hätte ich doch hier so besser so gemacht und das hätte ich besser so gemacht. Und ja, wenn wir hier nicht so viele Spiele auf der Liste hätten, hätte ich am liebsten direkt danach gesagt, ey komm, lass lass noch eine Partie spielen, ich will das jetzt besser machen. Also mir hat es richtig gut gefallen.
Ja, ja, das war bei mir ganz genauso. Ich hatte damals schon den Aktionsauswahlmechanismus sehr interessant. So, wir starten am Ende von so einem Board und dann gehen wir ja einen von zwei Wegen und dieser Weg zweigt sich dann wieder ab voneinander und auch wieder zusammen. Und so laufen wir durch und immer da, wo wir stehen bleiben, das sind immer fünf Aktionen, die wir machen. Das
sind die fünf Wochentage, ja.
Genau, fünf Wochentage. Thematisch, also wir spielen eine Woche durch und insgesamt spielen wir vier Wochen, also einen Monat in dieser Firma. Und ja, diese fünf Wochentage bedeuten, dass ich entweder mir Mitarbeitende einstellen kann, ich kann mir Algen besorgen und da ist auch wichtig, es gibt nicht eine Art von Alge, sondern wir haben verschiedene Algen. Wenn wir andere Arten von Algen weiterverarbeiten wollen, die können wir halt, müssen wir dann halt aus dem richtigen Bottich haben oder also erstmal freischalten, dass wir diese Algen nutzen können. Dann können wir Mitarbeitenden ans Arbeiten bringen. Das ist auch ganz wichtig, weil da puzzelt man so ein bisschen Rosenberg-Vibe. Also man puzzelt ein, man nimmt ein, von einem Tableau nimmt man Dinge runter, kann damit seine Maschine verbessern, um die Algen besser durchzubringen oder schneller durchzubringen oder zu verbesserten oder andere Wege zu gehen, wie die Algen da durchlaufen. Und auf der anderen Seite schaffe ich auf diesem Board somit Platz, um halt Verbesserungen, die ich in meiner Maschine habe oder Erweiterungen und Dauerboni, wieder rüber zu puzzeln. Und das ist echt schön miteinander verzahnt, hat so ein bisschen für mich diesen Lacerda-Vibe, wie alles miteinander verzahnt ist, ohne aber diese ich baue auf etwas hin, bei dem Lacerda ist es so, jemand stellt sich auf die Aktion und dann kannst du die nicht mehr machen, weil im Prinzip ist es schon sehr solitär. Also wir hatten fast keine Interaktion untereinander, was für das Spiel aber, finde ich, sehr angenehm ist.
Ja, sehe ich genauso. Ja, und Interaktion hast du ja gar nicht so oft bei Euros. Also wer so ein wirklicher Euro-Liebhaber ist, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein richtig gutes Ding. Ja.
Genau.
Und die beiden Autoren waren da ja auch vor Ort. Das sind, ich weiß gar nicht, ob sie Deutsche sind, zumindest sprechen sie Deutsch oder ob die aus Österreich oder Schweiz oder wie auch immer. Sind auf jeden Fall deutschsprachig, die Julia und der Christoph. Und mit denen werden wir später heute auch noch ein Interview machen, weil das nämlich, glaube ich, ganz interessant ist. Die haben auch noch einen Prototypen da vor Ort. Da hört ihr dann gleich noch mehr dazu.
Genau, Basti, du hast auch noch eine Kleinigkeit.
Ja, ein bisschen kommt man sich ja schon ins Gehege wegen den Algentanks. Wenn man jetzt zum Beispiel wirklich da drauf spielen würde, weil der eine bräuchte vielleicht jetzt unbedingt spezielle Algen und du hättest jetzt den Tank auch ausgebaut, dann wird er zwar um einen erhöht, aber wenn du jetzt da sehr viele Biologen oder was auch immer drin hast, die dann Algen aufnehmen, dann könntest du schon den Tank leer räumen, damit der andere das nicht mehr bekommt. Also, aber das ist auch die einzige, der Punkt, wo man sich irgendwie ins Gehege kommen könnte.
Genau. Ja, wir waren uns eigentlich alle einig, auch Ralf, dass das ein Spiel ist, das wir kaufen würden. Da gab es andere Spiele später, wo die Meinungen auseinandergehen auch. Ja. Muss auch sagen, kleiner Gruß an Carsten und Lisa. Ich glaube, für euch ist das genau das Richtige und alle anderen, wie Olli gesagt haben, auch. Das ist ein ganz, ganz tolles Ding. Von daher freue ich mich da auch schon sehr drauf, wenn das erscheint. Soll im Ende Dezember laut Spieleschmiede da sein. Also Frank hat es gestern im Interview, das habt ihr ja schon gehört, auch gesagt. Viele Sachen sind auch früher angekommen. Drücken wir mal die Daumen, vielleicht ist es zu Spiel schon da. Ja, und nachdem wir so unkonfrontativ unterwegs waren, gab es danach, weil wir gerade so in Stimmung waren an dem Tag, nochmal richtig aufs Maul. Und zwar mit Totenbeschwörern. Olli, wie hauen sich Totenbeschwörer aufs Maul?
Ja, Crowns of Ash haben wir gespielt. Ein ziemlich cooles Game mit einer ziemlich coolen Optik und coolem Material. Man kann das mit bis zu vier Personen spielen, das haben wir dann auch getan und haben so eine kleine Map vor uns und in der Mitte ist am Anfang eben so ein Totenbeschwörer König in der Zitadelle. Und dann gibt es noch ein paar andere Gebiete. Jeder von uns kriegt ein Startgebiet und dann geht's los. Das ist erstmal ein ja, ein Worker-Placer mit Deckbilder. Wir setzen also unsere Truppen dann aufs Board und können entweder da Ressourcen beschaffen oder wir können Gebäude bauen in Gebieten, die uns gehören, oder wir können eben andere Gebiete angreifen, um die zu übernehmen. Und der Kampfmechanismus ist eigentlich ganz cool. Wenn dir ein Gebiet gehört, hast du von dir Truppen in Form von Karten da drin liegen. Die kann man auch noch durch bestimmte Dinge auch noch aufrüsten. Und wenn ich da angreifen will, dann kann ich von meiner Hand genauso viele Karten benutzen, wie Slots da frei sind. Das sind in den meisten Gebieten 2, in der Zitadelle sind es dann eben 3. Und dann gibt es immer noch so eine Kampfkarte, das ist so ein bisschen wie bei auch bei Scythe oder so, die ich dann verdeckt auch spiele. Und dann wird eben aufgedeckt und einfach wer die höhere Punktzahl hat, gewinnt den Kampf. Und dann wird entweder das Gebiet eben übernommen oder es verbleibt, wie es war. Und dann gibt es immer noch auf diesen Kampfkarten Boni, je nachdem, ob ich gewonnen oder verloren habe. Und ja, so sammle ich dann eben Ressourcen, mit denen ich mir neue Kämpfer aus so einer Marktauslage, ganz klassisch wie beim Deckbuilding, dann kaufen kann. Und ja, das ist super simpel. Und super spaßig. Also auch wieder, wir haben zwar irgendwie so unser konfrontativer Tag, aber da kannst du auch schön Trash-Talk bei haben und dich schön ärgern. Also ja, gutes Ding. Das ist bei mir auf jeden Fall auf der Kaufliste gelandet.
Ja. Basti, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ansonsten mögen wir uns eigentlich schon, aber ja. Gestern gab's halt nur auf die Glocke. Nee, also ich muss
wie gesagt, ich erinnere nochmal dran, du hast das Ganze gestartet mit deiner ersten Aktion, bevor überhaupt die Aktion losging.
Ja, das kann ich alle gegen mich aufbringen. Das funktioniert. Hab ich gut. Ich fand das Spiel auch sehr cool. Also wusste erst nicht, was ich von halten sollte, aber gut, es waren Karten dabei, hatte nur eine einzige Karte zum Angreifen, wo man auch mal würfeln durfte, deswegen, das war für mich sowieso schon mal gewonnen, weil ich und Würfeln ist ja immer so eine Welt für sich. An sich fand ich, war auch flott gespielt, ich glaube, wie viele Runden waren es, 5 oder so?
4, glaube ich, 4 Runden, okay. Haben wir gespielt, ja.
Ja, und man musste halt so Area-Control-mäßig halt die Sachen einnehmen und ich fand es super mit diesen Karten. Man konnte ja aus der Auslage dann immer wieder welche neue dazu kaufen, Kämpfer. Manche auch nur temporär. Das waren diese Konstrukte, die ja dann immer wieder zurückkamen. Hat mir aber gut gefallen. Das würde ich auf jeden Fall eher kaufen jetzt als Cosmic Frog. Da wäre ich auf jeden Fall dabei, auch wenn es konfrontativ ist. Und auch sehr stark konfrontativ sein kann. Je nachdem, welche Gebiete, aber da ist es ja Area Control immer. Beherrschst du halt die meisten Gebiete, wollen sie es auch haben. Also ich meine, das muss halt so sein. Und sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. Das sehe ich so.
Aber das jetzt auch nochmal, weil ich habe ja immer dann so ein bisschen meinen Sohn auch im Hinterkopf. Hier musst du, glaube ich, ist gar kein Text auf den Karten oder irgendwie sowas. Also das könntest du tatsächlich dann auch schon mit den Kids spielen, wenn sie noch nicht lesen können. Und es ist ja auch ansonsten von den Regeln relativ simpel. Also wenn du jetzt Kinder hast, die regelmäßig spielen, denke ich, dass hier ist auf jeden Fall ein Ding, was ich mit Milo angehen kann.
Genau, das Einzige ist halt, man muss ein bisschen rechnen können und ansonsten ist es wirklich sprachneutral. Einzige Ding ist, was ich schon gemerkt habe, ich glaube, da ist es wichtig auch, dass man die Karten sleeved. Die waren jetzt durchschnittliche Qualität, würde ich sagen. Ansonsten das Material war in Ordnung, aber das war durchschnittliche Qualität. Nichts Schlechtes, auf gar keinen Fall, aber jetzt auch nicht herausragend. Das hatten wir ja schon erzählt, dass bei London da das Material ja wirklich richtig gut ist. Und deswegen, das empfehle ich auf jeden Fall, die Karten zu mischen, weil die hat man schon die ganze Zeit in der Hand, die Truppen, die man dann hat. Und ansonsten thematisch muss man jetzt auch sagen, wenn man sagt, vielleicht, oh, Nekromantie, Totenbeschwörung ist jetzt nicht so mein Ding, das kommt echt nicht so rüber. Also das könnten auch ganz normale Truppen sein und so weiter. Das heißt halt Beschwörung in dem Fall und die sehen ein ganz klein bisschen, sieht man, dass es so Skelette sind oder irgendwelche anderen unheiligen Geister, aber finde ich sehr, sehr, sehr flach aufgesetzt, was dem Spiel aber auch gar nicht schlecht tut. Also da brauche ich jetzt gar kein so ein tiefes Thema drin haben, dafür ist das Spiel einfach nicht gemacht. Also von daher hat es mich auch überzeugt und könnte mir auch tatsächlich vorstellen, auch wieder für eine vor allen Dingen Vierergruppe oder Dreiergruppe, die wirklich gerne so Sachen wie King of Tokyo spielt, die werden bei dem Spiel auch vielleicht sich das angucken können. Genau. Basti, dein Fazit noch zu Crown of Ash, irgendwas, was dir noch besonders aufgefallen ist oder bemerkenswert war?
Ja, also Die Illustration, also die gefällt mir. Ich weiß nicht, aber ich bin manchmal so abstraktere Zeichnungen, Stil und so mag ich manchmal ja nicht. Aber hier muss ich sagen, mit den Farbgebungen und alles, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Finde ich cool. Und ja, wie du schon sagst, das Thema an sich ist eher aufgesetzt. Aber ich mag den Stil, also von den Grafiken und Illustrationen. Deswegen, ja, für mich auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir definitiv nochmal angucke und auch nochmal spielen werde.
Genau, dann apropos Thema, dann haben wir danach ein Spiel angegangen, was vorher schon in anderen Iterationen draußen war, mit leicht anderen Dingen, eine ganze Reihe. Und da sind wir alle drei eigentlich und auch die meisten, die wir der anderen, die wir gesprochen haben auf den B-Rex-Tagen, der Meinung, dass die vorherige Reihe bestimmt spielerisch mega ist, das Thema, das alte, aber wirklich uns sehr abgeschreckt hat, und zwar die Undaunted-Reihe. Und ja, Zweiter Weltkrieg ist, muss ich auch sagen, Thema, was ich nicht so wirklich schön finde in Brettspielen, schreckt mich eher ab. Wenn ich bedenke, dass ein faschistoides System gewinnen kann, kann ich da nicht so gut abstrahieren. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir dann den Olaf von Sokrates spielt Solo. Den hat man vielleicht schon mal beim Ben im Brettspielblog gesehen. Ansonsten macht er ja ganz viele Livestreams auch. Und der hat sich mit uns hingesetzt und wir haben teammäßig Undaunted Callisto 2200 gespielt. Basti, du hast auch vorher noch kein Undaunted gespielt, oder?
Nee, habe ich auch nicht. Aber aus demselben Grund wie du, weil mich das Thema vorher immer abgeschreckt hat. Und jetzt ist es ja eher ein Zukunftsthema und es ist, ja, spielt halt weit in der Zukunft und dementsprechend war es dann nicht mehr so schlimm. Auf dem Mond, glaube ich, ne? Spielen wir.
Ist das, oder? Genau, es ist einmal die Rebellen von so einer Mond-Mining-Firma gegen die lunare Herrschaft. Ja, es ist also das Volk gegen die herrschenden Unterdrücker.
Ja, wir müssen ja hier Punkte einnehmen auf dem Gebiet. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht im Vergleich zu Undaunted vorher setzen, aber wahrscheinlich ist es dann ähnlich, dass wir halt Punkte erobern müssen und dementsprechend dann zum Sieg kommen. Hier ist es auch so, ach ja, stimmt, und man kann auch, indem man drei Einheiten vernichtet sozusagen, dann kann man auch gewinnen. Oder man muss fünf Siegpunkte erreichen, indem man verschiedene Areale einnimmt.
Genau, es war jetzt in dem Szenario so, da gibt es aber auch wahrscheinlich noch, so wie wir gesehen haben, auch andere Szenarien, die halt anderes verlangen, genau.
Ja, an sich fand ich super. Ich dachte am Anfang, das ist ja schnell vorbei, weil die Punkte sind ja alle ziemlich nah, aber dann hat es sich am Ende doch ganz schön rausgezogen. Vor allem war es ja auch sehr emotional, muss ich sagen, weil wir dachten schon, ob wir es jetzt noch gerade schaffen. Man ist sozusagen mit einem hinkenden Bein ins Ziel gehumpelt. Das war schon sehr cool gemacht, muss ich sagen. Am Anfang ging es alles recht flott. Dann haben ja, es ist die blaue und die gelbe Fraktion sozusagen, werden die hier jetzt dargestellt durch blaue und gelbe Einheiten. Die blauen Einheiten hatten ziemlich schnell die Oberhand und hatten viele Punkte eingenommen. Und am Ende irgendwie konnten wir uns dann doch noch ein bisschen durchmogeln, indem wir dann andere Einheiten gestoppt haben, dass man die dann aufhalten konnte. Oder man hat es irgendwie dann doch ausgeschaltet, obwohl wir dann eigentlich fast alle schon ausgeschaltet hatten. Bei uns, also auf unserer Seite, war fast nichts mehr am Leben. Und es fehlte auch nur noch ein Angriff. Und wir hatten dann Glück, dass Olli Gott sei Dank nur Nieten auf der Hand hatte und uns nicht angreifen konnte. Und dadurch konnten wir dann Gott sei Dank ins Ziel humpeln.
Genau, ganz kurz nur, Undaunted ist ein Kartenspiel, wird Karten getrieben. Olli, wie findest du den Mechanismus, die Karten auszuspielen?
Ich finde es ziemlich cool. Also erstmal hat das ja schon so recht typische Skirmisher-Vibes. Du hast halt eben ja diese Punkte, die du einnehmen musst oder eine Anzahl von Einheiten, die du killen musst. Und das Ganze ist dann so, jeder von uns hatte quasi drei Einheiten auf dem Feld und du hast dann verschiedene Karten, mit denen du die steuern kannst. Bei manchen ist das 1:1, da gibt es dann für so eine Einheit gibt's eine Karte. Du hast dann aber auch noch welche in der Auslage, die du dir so nach und nach ins Deck auch reinnehmen kannst. Und immer wenn du diese Karte spielst, kannst du diese Einheit steuern. Dann gibt's Einheiten, das sind Max. Da gibt es dann mehrere Karten, also mehrere Personen, die quasi diesen Mech kontrollieren können. und dann aber unterschiedliche Aktionen mit dem Mac ausführen können. Und dann hatte quasi jede Seite, das fand ich auch sehr cool gemacht. Bei uns hieß der Captain, bei euch war das der
Team Squad Leader, irgendwie sowas.
Ja, das ist auf jeden Fall anders. Genau, auf jeden Fall, das ist, die Karte gibt es genau einmal und das ist eben der Leader des jeweiligen Teams. Und immer, wenn einer diese Karte spielt, geht die dann in den Ablagestapel des anderen. Und so wechselt quasi der Lead zwischen den beiden Teampartnern immer hin und her. Und das fand ich halt super, super gut funktioniert. Dann sind die Karten, die du in deinem Deck hast, sind quasi auch deine Lebenspunkte. Denn immer, wenn deine Einheit getroffen wird, musst du erst auf deine Hand gucken, hast du dann noch so eine Karte von der Einheit. Ansonsten guckst du in deinem Ablagestapel und deinem Nachziehstapel. Und wenn du keine Karte mehr findest, ist die Einheit tot. Das kann dann entweder daran liegen, dass du dir nicht genug Karten von dieser Einheit noch aus der Marktauslage in dein Deck geholt hast oder dass die anderen eben alles weggeschossen haben und dann kommt die Einheit runter. Ist echt simpel gemacht, das kannst du ruckizuck erklären und hat mega Spaß gemacht und ich bin vor allem aufgrund einiger Erfahrungen, weil Undaunted ist ja mal als klassisches Zweispielerspiel gestartet und wenn da dann so Vierspieler-Modi irgendwie so draufgesetzt oder angeflanscht werden, siehe irgendwie bei Ringkrieg finde ich das irgendwie nicht so cool, bei Rebellion finde ich es nicht so cool und hier ist es wirklich super gut gelungen, hat echt richtig, richtig Spaß gemacht und ja, Dennis, wir sind ja beide direkt nach dem Spiel dann bei der Schmiede auch noch eingestiegen, denn da, für euch da draußen, wenn ihr das hört, läuft das auch noch, könnt ihr gerade reingehen, ist jetzt aktuell in der Schmiede und auch, weiß ich gar nicht, fast bei 95%, also ich denke mal, das wird durchgehen.
Genau, Frank hat ja gestern, auch gesagt, dass sie da sich viel von erhoffen und hat uns dann nach einem Gespräch, nachdem wir das Interview geführt haben, auch noch so ein bisschen gesagt, also sobald das gefundet ist, dann gehen auch die Druckdateien los und dann wird das wohl relativ zügig Anfang 2025 auch dann da sein. Also von daher, ja, wenn ihr da rein wollt, das scheint eine relativ sichere Geschichte zu sein. Ich finde, und das möchte ich nochmal betonen, durch die Einfachheit der Regeln, das ist wirklich sehr klar, man hat so ein paar Triggerwörter, die man kennen muss, die sind aber, finde ich, sehr einfach und klar, außer zwei, drei, wo wir am Anfang so ein bisschen nochmal Nachfragen hatten und es wirklich nur zwei oder drei gewesen. Dadurch war es so, dass ja das Spiel an sich super, super einfach zu erlernen war. Man wusste immer sehr einfach und klar, was man machen konnte und dann kam aber dieses hart taktische, was kann ich machen, wann bewege ich mich raus, ich habe eine sichere Position, ihr wart auf einer erhöhten Position, dadurch hattet ihr bessere Würfel, wie weit schieße ich, was traue ich mir zu, dann kommt auch noch Pech im Würfeln dazu oder Glück im Würfeln dazu. Das sind so Sachen, die halt einfach ja das Spiel so hin und her wanken ließen. Und ja, muss man mal gucken, wenn man es jetzt öfter spielt, ob das immer so spitz auf Knopf ist, dann wäre es natürlich großartig oder ob es dann auch vielleicht Wege gibt, wo man einfach jemand anders wirklich mal sehr dominieren kann. Dazu ist in der Kampagne noch eine riesen Solo-Kampagne mit drin und ja, Material, wir haben jetzt in englische Version gespielt, die englische normale Retail-Version war sehr gut, Karten würde ich wahrscheinlich auch sleeven, den traue ich nicht zu, dass sie Dauerbespielung unbeschadet dann durchhalten würden, ja, einfach ganz normales Kartenmaterial halt und ansonsten ist auch nicht so viel dabei, sehr viel Karten, sehr viele Spielpläne und ja, dann ein paar Standees und ein paar Papptoken.
Aber es gab Max, also
ja, ey, ja, genau.
Damit muss es schon gekauft werden.
Ja, und nachdem wir dann für uns auch alle diese Wissenslücke geschlossen haben, ging es dann an ein Spiel, das hat der Basti uns schon am ersten Update vorgestellt, ein Roll and Ride, allerlei Zauberei. Das war, ich habe gerade nochmal geguckt, das einzige Spiel, was der Olli gestern gewonnen hat und deswegen, Olli, als allerlei Zauberei-Champion, kannst du uns auch mal nochmal ganz kurz vielleicht ein Update geben, wie gut es dir denn gefallen hat als Champion of the World, Merseburg, Zeitslot nach 22 Uhr, unsere Spielgruppe.
Ja, zunächst muss ich mal sagen, es ist nicht nur gestern das einzige Spiel, das ich gewonnen habe, sondern insgesamt am Wochenende. Basti hatte uns das ja schon ganz großartig gepitcht. Der hatte es ja am Freitag schon gespielt. Und was soll ich sagen? Ich find's kacke. Nee, es hat mir, keine Ahnung, auch da, ihr beide habt das ja alles so ein bisschen relativiert und Kacke ist dann vielleicht auch ein bisschen hart, nur das ist nicht die Art von Roland Wright, die ich dann gerne mag. Also da ist irgendwie in meinen Augen halt so ein Thema darüber geflanscht worden. Wir stellen da eben diese Gegenstände daher. Das macht es für mich aber nur noch konfuser, also weil dieser Bogen war für mich so unübersichtlich, weil da dann die Namen der Gegenstände draufstehen und die Namen der verschiedenen Effekte, die wir dann noch da bauen. Und da finde ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie ein ganz schön clever, wo das einfach komplett abstrakt ist, tausendmal übersichtlicher auf diesem Bogen und von daher besser spielbar als das. Also das hat mir leider gar nicht gefallen.
Genau, man muss nämlich dazu sagen, dass das Spiel ein A4-Bogen beinhaltet. Also es ist nicht so wie bei anderen Roll and Rides, wo der ja A5, A6 oder sogar schon A7 bei ganz schön clever ist, sondern ein A4-Bogen, das ist schon echt viel und der ist auch jetzt nicht sehr groß bedruckt, sondern es ist halt eher, ich würde mal sagen, leicht unterdurchschnittliche Schriftgröße. Ja, also ich finde, es ist ein kompetentes Roll and Write. Ich kann total verstehen, was du sagst, dass du sagst, hab ich jetzt keine Lust drauf, das nochmal zu spielen. Ich würde es auch nicht haben wollen. Da gibt es dann auch noch andere Roll and Writes, die ich deutlich besser finde. Finde es jetzt nicht ganz so kritisch. War jetzt gestern so okay für so einen Absacker, wenn jetzt jemand kommen würde, das mitbringen würde, sagen würde, hey, ich möchte das total gern spielen, würde ich es wahrscheinlich auch nochmal mitspielen, aber es hat auch schon deutliche Schwächen, so ein paar auch Layout-Schwächen, wo man sagen muss, okay, versteht man einfach nicht, warum das so gemacht wurde. Ja, alleine schon, wir spielen über 10 Runden und das ist schon sehr klein und sehr eng und wer früher schon mal irgendwie, ja weiß ich nicht, Stadt, Land, Fluss auf im Schulheft gespielt hat, der weiß, dass das immer zu Spalten führt, die viel zu klein sind, andere sind viel zu breit und das Gefühl hatte ich hier auch so ein bisschen. Aber Basti, du hast es ja danach nochmal erklärt auch und so und du bist weiterhin aber begeistert auch nach der zweiten Partie.
Ja, ich bin immer noch begeistert. Also aber man muss auch dazu sagen, ich spiele sehr viel Roll and Rides und ich liebe auch Roll and Rides und das ist halt eher, das habe ich aber ja auch gesagt, dass es eher ein sehr seichtes Roll and Ride ist, was auch definitiv mit unseren Kids geht. Also zumindest mit meinen, die sind das sehr gewohnt, solche Spiele zu spielen, deswegen ist da das Problem jetzt.
Da schicke ich mal das Jugendamt vorbei.
Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Nee, also mir gefällt es immer noch.
Und wir haben auch gehört, dass bei euch Monopoly auf den Tisch kommt.
Ja, bei uns kam sogar mal Monopoly auf den Tisch. Das liegt aber, da war die Schule schuld, weil mein Sohn hat es da das erste Mal angetestet und dann wollte er es unbedingt mal spielen. Aber jetzt spielt er es auch nie wieder. So. Das habe ich dann auch geschafft. Nee, für mich ist das Spiel cool gemacht, weil, wie gesagt, mit dem Thema da drüber klatschen, das kannst du aber eigentlich für viele, aber ja, ne, wobei wir bei der Thematik sind, das kannst du bei jedem Spiel fast machen und bei dem, vor allem bei War and Rights. Ich meine, auch mein absolutes Lieblingsspiel War and Rights hier, Dinosaur Island, da könntest du auch einfach ein Zoo-Thema drauf machen, also so gesehen. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Das stimmt schon, dass es sehr klein geschrieben ist. Das muss ich auch sagen. Das fand ich auch als Kritikpunkt. Vor allen Dingen, wenn du die Zahlen einträgst, wenn du dann da verrutscht. Aber vielleicht ist es eher das Spiel für die jüngere Generation und unsere Augen machen halt nicht mehr so gut mit. Das kann natürlich auch sein. Mir hat es aber eigentlich vom Stil her gefallen. Vor allen Dingen auch so das Feeling mit dem, halt, dass es halt im Mittel, also in der Fantasiewelt spielen soll und ich fand es ganz cool gemacht und ich bin auch immer noch sehr überzeugt davon.
Genau, ich glaube auch, dass es wird schon durchaus seine Anhängerschaft finden, Leute, denen das Spaß macht. Ich glaube nicht, dass das für Einsteigerspielende ist. Da sollten vielleicht eher was anderes dann noch spielen vorher. Ja. Aber wenn jemand ein bisschen Erfahrung hat, Lust auf so Roll and Write hat, ich glaube, dann ist das ganz gut. Gut, dann hören wir jetzt an der Stelle auf und beenden das kurz. Ihr hört uns gleich direkt wieder, wahrscheinlich mit dem Interview. Und dann gibt's auch noch mal ganz kurzes Recap am Ende. Bis dann.
Tschö.
Ciao, ciao.
Ja, jetzt sind wir zurück und wahrscheinlich gerade den entspanntesten Ort uns ausgesucht, um ein Interview zu führen. Haben wir vorhin ja schon im Update, Morgen-Update angekündigt. Und zwar freuen wir uns, Basti und ich, dass
Julia und Christoph da sind, die Autoren von Algae Inc. Algae Inc., habe ich das richtig ausgesprochen?
Klingt sehr gut, das darfst du machen, wie du.
Genau. Ja, mögt ihr mal ganz kurz zwei, drei Sachen zu euch sagen und danach werden wir bestimmt ein bisschen auf Algae Inc. und so weiter eingehen. Aber wer seid ihr denn und warum Algae Inc., warum Brettspiele so ein bisschen einen kleinen Rahmen geben?
Ja, ich bin Jule, danke für die Einführung. Ich bin Videoproducerin und wir sind Hundeeltern. Das definiert uns ganz sehr. Und warum Algae Inc.? Uns liegt das Thema Umwelt sehr am Herzen. Wir hatten dann eine coole Doku gesehen, wie man mit Algen nachhaltig die Wirtschaft reformieren kann. Und es ist ja so, dass in den meisten Brettspielen wir den Wald abholzen, Fabriken bauen, die Luft verschmutzen und so weiter. Und wir wollten einfach mal aufzeigen, wie das auch in cool und nachhaltig geht. Aber ohne, dass es jetzt gleich so mit dem Hammer ist, ne? Dann kommt gleich die Ökokeule, sondern wirklich einfach ein cooles, innovatives Thema. So, jetzt habe ich leider Chris übersprungen. Chris, sagt auch noch was zu dir.
Ja, ich stelle mich kurz vor. Genau, ich bin der Chris, genau. Entwickle mit Jule jetzt schon seit ungefähr 5-6 Jahren als Hobby zusammen Brettspiele, genau. Ja, zu Algae hat Julio schon eigentlich alles gesagt. Also man kann es Algae und Algae aussprechen. Ich glaube, das ist britisch oder amerikanisches Englisch, ne? Also da kamen schon einige Diskussionen und Foren auf. Also es geht wirklich beides, so wie wir informiert sind. Und ja, das Thema hat uns gecatcht. Wie gesagt, wir haben da ein bisschen viel recherchiert, viel Zeit auch eingesteckt, dass das auch vom Ablauf her soweit alles okay ist. Wir hatten auch eine wissenschaftliche Abnahme durch das Öko-Institut. Da auch nochmal herzlichen Dank, dass da jetzt keine falschen Fakten auch in der Anleitung sind. Und ja, die Mechanik, die ja hat sich dann entwickelt von Monat zu Monat, Jahr zu Jahr. Und wir sind mit dem Produkt dann auch wirklich happy am Ende dann.
Ja. Ja, wir haben es gestern ja spielen können, haben wir euch ja vorhin schon erzählt und ja, sind jetzt natürlich gespannt, ein bisschen vielleicht tiefer auch einzutauchen. Man merkt, dass es so verschiedene Varianten gibt, wie man Algen benutzen kann und auch verschiedene Algen, die man benutzen kann. Aus einer spielmechanischen Sicht war euch das von Anfang an klar, dass es ein asymmetrisches Spiel wird mit unterschiedlichen Produkten, die da rauskommen, oder gab es auch andere Ideen für das Spiel, wie es dann laufen kann?
Genau, also ich glaube, diese prinzipielle Asymmetrie, die stand von Anfang an fest, soweit ich mich erinnern kann. Genau, also das wirklich, weil wir haben uns ja die Produktionsabläufe angeschaut, ne, wo sind Unterschiede in den Abläufen, und da war uns eigentlich gleich klar, okay, das wird asymmetrisch, aber wir hatten schon als Ziel, die Asymmetrie nicht wie bei anderen Spielen wirken zu lassen, dass man jedes Board nochmal extra 10 Minuten, 15 Minuten erklären muss, sondern dass es eigentlich relativ schnell erklärt ist, die Asymmetrie. Und das war, glaube ich, die Herausforderung, das so zu gestalten, dass, wenn man das Spiel ganz erklärt hat, man trotzdem jedes Board schon erkennt, okay, was ist da anders, und man kann es trotzdem spielen, ohne groß viel andere Regeln lernen zu müssen. Das war so das Ziel eigentlich.
Ja, ich finde das sehr beeindruckend, dass trotzdem, also auch wenn es so asymmetrisch sich auch angefühlt hat, dass es halt irgendwie schon so, dass das Gefühl gab, dass die Sachen, die ich mache, auch wirklich wirken dann. Also das ist halt schon so nicht nur einfach so passiert, und wir trotzdem ja, obwohl wir auch so unterschiedliche Maschinen haben, die wir verbauen können, trotzdem irgendwie hatte ich das Gefühl, es wurde so mit gleichen Waffen gekämpft, wenn man so möchte, dass da nicht irgendjemand so hinten anhängt. Ist das so eure, oder wie lange hat das gedauert vom Balancing, um das hinzukriegen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das echt schwer ist, da ein vernünftiges Balancing hinzukriegen.
Das stimmt natürlich. Da sprichst du auch einen spannenden Punkt an, weil das war ja auch wirklich unsere Grundidee, wie kann man einfach mit gleichen Sachen dann komplett unterschiedliche Sachen machen und das auch immer wieder neu entdecken, während man spielt. Und ja, das Balancing war schon krass. Also was wir an Excel-Tabellen ausgeführt haben, über Stunden und Stunden immer wieder Testpartien. Wir haben das natürlich versucht, auf einer mathematischen Ebene zu balancen. Man kann irgendwie durchrechnen, wie viele Aktionen, wie viele Cubes kann ich durchschieben und am Ende in Market Value, also Marktwert am Ende, exportieren. Wir haben das aber dann auch in sehr vielen, vielen, vielen Testpartien, und da auch nochmal vielen, vielen Dank an die ganzen geduldigen Testspieler, haben wir das quasi notiert, in Excel-Tabellen quasi aufgeschrieben und immer wieder geschaut, ist irgendein Board OP, ist irgendeine Strategie OP, und genau, sind jetzt einfach sehr happy, dass wir da jetzt irgendwie so ein gutes Endprodukt haben, wo das gut funktioniert.
Ja, für Autoren natürlich eine schwierige Frage, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Frage wie nach dem Lieblingskind, gibt es ein Lieblingsboard für euch? Also gibt es was, wo ihr selber auch sagt, das spiele ich am liebsten eigentlich, die Abteilung?
Also ich finde persönlich Biofuel am besten. Ist ja das Besondere, man stellt nur ein einziges Produkt her, ne? Die anderen haben immer eine gewisse Produktvariabilität, ne? Also 2, 3 oder 4 Produkte. Und das Board, da muss man geduldig sein, weil das hat ja diesen extra Step, diese Raffinerie, und man will ja quasi am Ende immer was übrig haben, was dann besser wird. Das heißt, dieses Board kann nach hinten raus sehr explodieren. Und man hat am Anfang erstmal Panik, wow, die anderen exportieren schon und die machen schon so viele Dinge, aber ich bin noch dabei, mir meine Engine aufzubauen. Und sowas mag ich so ein bisschen, dann hinten raus zu sagen, okay, aber jetzt läuft meine Raffinerie und jetzt packe ich meine ganzen Produkte auf den Markt und mache dann so im Prinzip in der letzten Runde, in den letzten 20-25% des Spiels, wo ich sage, jetzt hau ich raus. Und ja, das mag ich schon sehr.
Ja, bei dir?
Das ist total schön, wie du es formuliert hast. Das ist in der Tat so. Das sind ja quasi alle unsere Babys. Wir wollen da keins bevorteilen. Aber ich mag in der Tat Food sehr, auch aufgrund des Themas. Und weil das hat so einen kleinen Cheat drin. Man braucht überall mehrere Produktionsschritte, um ein Produkt zu haben. Und bei Food nur eins. Und man denkt, hey, man müsste damit total krass gut sein. Aber auch das ist wieder gebalanced, weil es dann eben andere Herausforderungen steht. Zum Beispiel bei Essen. Naja, degradiert halt eben. Ne? Das kann man nicht Ewigkeiten rumliegen lassen. Jetzt wie eine Seife. Und von daher muss man sich dann wieder was Neues einfallen lassen.
Ja, das stimmt. Ja, Food hatte ich gespielt. Deswegen. Ich fand es halt cool, dass man den ersten Produktionsschritt konnte man ja komplett sofort rüberschieben. Da musste man nicht noch die dazwischen fahren, diese Laufbänder.
Ja, Algensalat geht halt schnell, ne?
Ja, genau. Deswegen. Und dann konnte ich halt schnell produzieren in der Hinsicht. Ja, aber gibt es da eins, was sich schwerer spielen lässt als andere? Oder sind die wirklich so angelegt, dass jeder... Für einen Einstieg, jetzt sagen wir mal jemand, der es noch nicht ganz so erfahren da drin ist, was sollte man dann so empfehlen?
Gut, sehr gute Frage. Also es ist schon so, dass die natürlich alle sehr gut gebalanced sind, aber sie sind für unterschiedliche Spielerkenntnisse unterschiedlich herausfordernd. Also es ist schon so, dass Plastik das Einsteigerboard ist, es ist ziemlich straightforward, es geht in Sets rein, man kann sich da sehr gut reinfinden, und das Biofuelboard, was Chris angesprochen hat, schon das Herausforderndste ist, einfach weil es eben diese Zeitverzögerung hatte. Das heißt, es hat als einziges Board etwas, wo am Wochenende die Qualität steigt, der Marktwert steigt, und man muss das irgendwie erstmal, sag ich mal, aushalten, dass manche vielleicht vorwegpreschen, aber es eskaliert halt am Ende dann ganz gut. Und da muss man halt gut aufpassen. Man muss mit seinem Energiehaushalt, man hat Energie ja als fluktuierende Ressource, muss man gut aushalten, dass man da genug immer Energie hat, um diese Maschine auch effizient nutzen zu können. Und das ist schon herausfordernd, aber ich finde es auch ganz gut. Das ist natürlich im ersten Spiel schwierig, aber es hilft total gut, unterschiedliche Spielererfahrungen zu balancen. Ne? Also wenn wir es neu mit jemandem spielen, nehmen wir die schweren Boards und geben der neuen Person Plastik, und dann ist das ganz gut ausgeglichen.
Ja. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn man guckt, wie viele Zahnräder ineinander klicken bei ALG. Das war wahrscheinlich am Anfang, kann ich mir vorstellen, gar nicht so sehr die Vision, dass es so viel dann einfach am Ende wird. Und jetzt habe ich heute Morgen im Podcast schon auch gesagt, und trotzdem ist es ja sehr einfach und durchschaubar zu spielen. Also nicht einfach im Sinne von, ich kann es leicht in hohe Punktzahlen bringen, aber ich verstehe die Ikonografie leicht, verstehe das die Aktionen leicht. Aber am Anfang war es da auch so, dass ich direkt gedacht habe, wir wollen so viel und so gefühlte Komplexität da rein haben, weil das kann ja schon am Anfang auch ein Hindernis oder eine Barriere sein für Menschen, wenn man sieht, okay, ich muss so viele Sachen erklärt bekommen. Im Endeffekt ist es ja gar nicht so viel dann.
Genau, also du sprichst das ganz gut an. Ich glaube, die Aktionen sind relativ klar, was man macht. Also das merken wir auch, haben bei den Testspielen gemerkt und jetzt bei den Partien mit dem fertigen Spiel. Eigentlich weiß jeder, was machen die Aktionen, das ist relativ easy, aber es gibt natürlich viele Details, die du angesprochen hast. Das hat natürlich teils thematische Gründe, teils Gründe für das Balancing natürlich auch, dass man sagt, den Schritt muss man schwerer machen. Das heißt, da muss noch irgendeine Regel dazwischen oder irgendwas, was halt passiert. Generell unsere Vision, also auch unser Prototyp, den man ja dann so zeigt, ne, den Verlangen, der war, glaube ich, ein bisschen cleaner im Sinne von, es gab weniger Details. Ja, das muss man, glaube ich, schon sagen. Man denkt ja immer oft, es ist andersrum. Man gibt ein Spiel überladen ab und der Verlag streicht das mal die Hälfte. Bei uns war es gefühlt fast ein bisschen andersrum. Ist vielleicht krass gesagt, aber ja, schon. Also wir hatten weniger drin und der Verlag hat noch ein bisschen mehr reingemacht, ne, weil auch das Ziel war, wir sprechen eine Gruppe an, die... ja, Lacerda-Style-Spiele eher so mag. Also wirklich, wo es komplex sein kann, wo man auch gut weiß, man lässt sich auf eine halbe Stunde Regelerklärung ein, mindestens, sage ich mal, ne? Und was man auch öfter spielen will, einfach weil man mehr Sachen noch entdecken kann, dann auch in jeder einzelnen Partie. Deshalb auch noch viele kleine Details dann, sage ich mal, auch.
Genau, und viele so kleine Sachen sind halt natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Verlag dann entstanden, wo wir nochmal drüber gesprochen haben. Und zum Beispiel den Kühlschrank bei Food gab es nicht und dachten wir uns, hey, es wäre aber eigentlich cool, wenn wir diese Komponente noch einbauen. Oder auch im Balancing fällt dann einem ein, hey, wir müssen hier nochmal ein bisschen was nerven oder so. Und dann hat man ganz coole thematische Ideen dafür. Und es ist ja auch so, dass man ja unterschiedliche Science-Boards hat und man kann die beliebig kombinieren. Das heißt aber auch, dass jeder die gleiche Anzahl an und die gleiche Größe an Tiles braucht, die ja benutzen. Da haben wir natürlich dann hier nochmal da was eingeführt, da nochmal was nachgeschärft und genau, da haben sich dann nochmal mehr verzahnt.
Ja, finde ich total spannend durch diese Variabilität und ich habe gerade gesagt, es ist halt auch eher in die Expertenrichtung rein. Das war gestern mein erster Gedanke, war, als ich es erklärt bekommen habe als ich dann angefangen habe zu spielen, es ist ein Lacerda ohne diese Ungnädigkeit, die so beim Lacerda ja immer dabei ist. Das ist bei meiner Frau, die mag die Lacerda nicht so gerne, weil Lacerda, da kann es ja halt passieren, du baust auf irgendwas hinaus und am Ende macht dir jemand die Aktion mit einem Zug kaputt, auf die du aufgebaut hast und dann stehst du da und dann ist 2,5 Stunden Spiel dahin und ich habe hier das Gefühl, dass es schon so ist, dass ich schon sehr auf mich gucken kann, dass ich natürlich von den anderen so ein bisschen auch, ja, vielleicht nicht negativ beeinflusst nicht, aber so ein bisschen was weggenommen kriegen kann, wobei es ja nur Kleinigkeiten sind am Ende, können natürlich entscheidend sein, ne? Aber war das so von Anfang an auch das Ziel, dass es halt positiver umgeht mit den Spielenden oder war es das Ziel oder ist das halt einfach so entstanden, einfach, dass ihr gemerkt habt, oh, das gefällt uns aber ganz gut, dass es so ist?
Ja, also prinzipiell, Jule, glaube ich, noch mehr als ich, Jule lacht, genau, ist es so, da sind wir mit dir oder deiner Frau überein, wenn man 2 Stunden spielt und dann hängt so an einer Aktion, die einen kurz vorher weggenommen wird und dann, okay, und das führt jetzt dazu, dass ich irgendwie meinen Final Move nicht machen kann oder dass im Prinzip so, dass man sich aufgebaut hat, dann doch irgendwie nicht funktioniert, haben wir auch nicht so gerne in Spielen drin. Also wir mögen es schon sehr, wenn man seine Strategie verfolgen kann und da auch jetzt nicht so viel zerstört werden kann im Laufe des Spiels, gerade bei einem Expertenspiel, ja. Darunter leidet natürlich immer Interaktion teilweise, ne? Also klar, wenn man Spiele fies spielen kann zu anderen, dann sind die oft sehr interaktiv, ne? Viele mögen das, ja. Wir haben bei Alging trotzdem versucht, Interaktion reinzubringen. Die besteht halt darin, andere können halt schneller sein im Sinne von, dass sie den Markt beliefern. Die werden halt belohnt mit ein paar extra Punkten dadurch, ja. Müssen aber auch teilweise immer ein bisschen mehr Geld zahlen, ne, habt ihr gemerkt. Das heißt, wer einen neuen Markt erschließt, muss was zahlen. Jemand anderes kann davon profitieren, kriegt dann allerdings ein bisschen weniger Punkte. Aber der Hauptfokus liegt halt einfach Board-Upgrade. Und man ist ja schon ein bisschen mit seinem eigenen Board beschäftigt. Und wenn man jetzt dann noch sagen will, ah, ich wollte aber diese Maschine bauen, aber jemand anderes nimmt einen die Aktion weg und man kann das dann nicht verfolgen, ist halt dann sehr frustrierend einfach. Und das wollen wir eigentlich in unseren Spielen gar nicht drin haben.
Plus wir haben halt natürlich auch überlegt, wie können wir positive Interaktionen reinbringen. Also wirklich, weil viele Spiele sind ja, fokussieren sich halt auf irgendwie wegnehmen oder jemanden platt machen. Und wir versuchen immer explizit zu überlegen, wie können wir die Interaktion auch positiv machen. Und das ist auch in unserem anderen Spiel, was nächstes Jahr bei Giant Rock erscheint, auch das ein Spiel, wo viel positive Interaktion ist. Und auch bei IG Inc. Also es ist ja die Story ist ja, wir spielen eine Company. Warum sollten wir uns gegenseitig ans Bein pissen sozusagen? Also natürlich haben wir irgendwie das gemeinsame Ziel. Und deswegen haben wir uns auch bewusst entschieden, dass wir nicht unterschiedliche Konzerne spielen. Wir hatten zuerst die Idee, dass wir unterschiedliche Konzerne spielen. Wir dachten uns, nein, das ist viel cooler, wenn wir in alle gemeinsam ein Boot sind. Natürlich konkurrieren, ne? Weil wir waren alle die beste Abteilung haben. Und deswegen gibt es dann eben Sachen, dass wenn jemand sich auf der Karte ausbreitet, dass ich von dieser Infrastruktur profitieren kann. Oder dass Nebenprodukte, und das ist auch ein sehr schönes Element, wie ich finde, diese Kreislaufwirtschaft, dass Nebenprodukte, die bei mir entstehen, ich kann die nicht gebrauchen, aber ich kann die ins Company-Lager einlagern. Und jemand anderes kann die dann noch für sich gewinnbringend nutzen und so mehr Produkte haben. Und genau, und das, finde ich, macht auch viel in dem Spiel aus, ne? Dass man halt einfach sich gegenseitig ein bisschen unterstützt.
Ja, ich fand auch sehr, die Lernkurve fand ich sehr steil. Also mir ist schon beim Spielen aufgefallen, was ich das nächste Mal definitiv wieder anders machen würde. Und das muss ich lobend erwähnen, weil das gefällt mir immer sehr gut. Weil es gibt ja auch manche, wo du dann auch die dritte, vierte Partie denkst, hey, was sollst du jetzt hier eigentlich machen? Das war da überhaupt nicht das Gefühl. Ich hatte auch sofort das Gefühl, ich muss es nochmal spielen.
Also aus dem Grund.
Ja, vielen Dank. Das ist total schön zu hören. Auch weil mir das immer sagt, hey, du hast Bock, das Board nochmal zu spielen.
Ja.
Dass niemand bei einem Board aussteigt, weil es irgendwie zu heavy war. Oder so.
Ja, das ist halt irgendwie, ja, man fühlt sich da direkt rein und ich glaube, ein großer Vorteil von dem Spiel für mich war es jetzt, wie du es gerade schon gesagt hast, Chris, dass die Aktionen so klar sind. Also es sind wenig so Regelfragen. Wir haben gestern noch Undaunted gespielt, da gibt's halt schon mal so eventuelle Sonderfälle, die waren auch sehr leicht gefühlt. Aber es gibt ja immer wieder Spiele, die halt viele Mechaniken oder viele Möglichkeiten für Mechaniken bieten, wo dann halt gewisse Extremfälle auftreten können. Und das habe ich jetzt bei Alge Inc. Überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie der Fall ist. Sonst war immer sehr klar, was man machen muss und immer sehr, okay, das funktioniert jetzt da, das funktioniert jetzt da. Wie wichtig ist euch das in der Entwicklung, dass das auch mit dabei ist oder war das jetzt auch eher so ein, okay, es hat sich halt so ergeben, Moment?
Nee, und ist es generell schon wichtig, komplexe Spiele zu machen, aber keine komplizierten Spiele. Ne? Also irgendwie, dass Regeln dann auf 3 oder 4 Arten interpretiert werden können oder umgesetzt sind teilweise, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen halt wirklich eine klare Struktur in unseren Spielen. So wollten wir es auch bei Algae Inc. Ja.
Stimmt.
Ja.
Ja.
Ja, ist
genau.
Einfach.
Also,
genau. Ist euch gelungen, kann ich sagen.
Genau. Also, wie du schon gesagt hast, eine klare Aktion, wo genau definiert ist, ne, gelbe Conveyables, blaue Conveyables, das heißt, ich kann deaktivieren. Die Ikonografie macht natürlich der Verlag, das hast du ja auch angesprochen, ist natürlich gerade bei einem Expertenspiel sehr, sehr wichtig, dass vieles dadurch einfach intuitiv auch geführt wird. Ich glaube, das ist Game Brewer auch gut gelungen, die Ikonografie. Und, ja. Ich glaube, dadurch spielt sich's eigentlich, obwohl viele denken, du hast es angesprochen, am Anfang erstmal, wow, okay, doch viel, was will ich machen, was kann ich machen, wie gut kann ich es machen, man spielt eine Runde, boah, ich will eigentlich nochmal anfangen, weil ich will es besser machen, so ungefähr, ne? Genau, das wollten wir auch schon erreichen auf jeden Fall und ja.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, Game Brewer, es werden alle unsere Hörenden oder die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben, da wird das Geschäft aufgegeben dieses Jahr. Soweit ich mitbekommen habe, ist Essen so das letzte große Ding, wird jetzt auch vieles abverkauft. Wie ist das für euch als AutorInnen? Ist das, war das ein Issue oder sagt ihr, okay, damit muss man halt einfach leben, wir können jetzt wieder uns umorientieren, was passiert mit Alge Inc. in Zukunft?
Also prinzipiell ist es natürlich auch sehr traurig, finde ich auch als Spielerin, weil jeder Verlag irgendwie, der gerade sich an diese Spiele rantraut und solche macht, den zu verlieren, ist natürlich total schade, weil es gibt immer weniger Verlage, wollen solche Spiele machen und ja. Von daher war das natürlich auch aus persönlicher Sicht nicht schön, aber es hat 0,0 Algae Inc. beeinflusst in der Entwicklung. Wir haben alles ohne Zeitdruck und ohne irgendwelche Malusse fertigstellen können. Es wird ganz normal noch verkauft, es wird ganz normal in den Handel gehen. Das Einzige, was jetzt so für uns der Fall ist, ist, dass wir jetzt die Rechte an Algae Inc. theoretisch zurückbekommen. Wir haben natürlich schon noch irgendwie 2 weitere Boards in petto, noch hier und da eine kleine Erweiterung in petto. Ich würde gerne kooperative Erweiterungen machen. Und dafür müssten wir jetzt quasi neue Verlage suchen. Und das wird sich jetzt einfach zeigen, wie Algae Inc. ankommt. Wenn das gut ankommt, ist es sicherlich kein großes Problem, da in 2, 3 Jahren nochmal eine Erweiterung oder nochmal eine Ultimate Edition oder sowas rauszubringen.
Ja, ja, du sagst es, ich find's auch persönlich sehr traurig, weil ich fand genau das, was du gesagt hast, Game Brewer hatte Spiele im Portfolio, die man sonst bei so einem halbwegs großen Verlag, also ist ja jetzt nicht ganz klein gewesen, Game Brewer, dann auch wo man sich auch rangetraut hat, also bei uns zu Hause steht Fujikoro, das war ja so ein bisschen Minecraft-Samurai-Spiel und hat natürlich auch seine Schwächen, hat natürlich auch was sehr Spezielles, aber ich mag das auch an Spielen, wenn es dann halt in den Bereich geht und ja, Ikonografie haben sie sich immer weiter verbessert, weil das merkt man halt auch bei Algae Inc., das ist sehr gut gelungen, ich glaube, dann ist es auch ein guter Partner gewesen, auch wenn das mit Game Brewer jetzt leider so traurig zu Ende geht. Dann hast du gerade schon ein bisschen Ausblick gegeben. Ihr seid an dem nächsten Spiel schon dran, also Erweiterung schön und gut, aber lasst uns erstmal das Spiel einkommen vielleicht, aber ihr habt das nächste Spiel schon aufgebaut, als Prototyp haben wir es gesehen. Wollte nochmal ganz kurz da ein bisschen erzählen, worum geht's, was können wir da von euch vielleicht erwarten?
Ja genau, also das Spiel wird direkt bei Giant Rock erscheinen, nennt sich halt...
Jetzt meldet sich ein Handy hier einfach.
Ja, ich habe es nicht verstanden. Ja, genau. Also das Spiel heißt Fossilium und soll direkt bei Giant Rock erscheinen. Und es geht darum, dass wir halt ein Naturkundemuseum leiten. Das bedeutet, wir müssen Fossilien ausgraben. Das hat ja Jule schon ein bisschen im Ausblick gegeben. Ist ein sehr schöner, positiver, interaktiver Mechanismus. Wir müssen natürlich verschiedene Strukturen in dem Museum implementieren. Aussichtsplattform, Spendenkasse, Auditorien. Was dann die Siegpunkte bringen, die Engine aufbaut. Und da freuen wir uns sehr drauf. Da auch lieben Dank an Chantal und Rico. Die haben uns im Redaktionsprozess super begleitet. Das war eine super Teamarbeit. Wir sind mit dem Spiel so happy. Sowohl wie es aussieht, wie die Strukturen sind, wie die Elemente sind. Und ja, wenn alles gut geht, dann erscheint das nächstes Jahr. Genau, zur BerlinCon, glaube ich. Ne?
Ich möchte noch anmerken, es ist die erste Eigenentwicklung von Giant Rock. Da sind wir auch ziemlich stolz drauf. Und was auch so der Kern ist, ist, dass es ein Worker-Placement, aber ein positiv interaktiver Worker-Placement. Also es geht nicht darum, sich Plätze wegzuschnappen, sondern man hat auch was davon, wenn sich Leute da hinsetzen und freut sich sogar und denkt, hey, komm doch mit hier noch in das Gebiet mit rein.
Ja, bei Fossilien hatte Tommy schon, da war ich dann drin. Würde ich sofort kaufen. Ungesehen. Ja, ich bin so alt wie ein Fossil, aber ich liebe auch alles, was darum vom Thema her. Deswegen, es wird immer meistens ungesehen gekauft. Aber bin ich sehr gespannt. Ist das dann auch eher in die Heavy-Gegend oder eher leichter?
Ist so Mitte. Wir würden sagen, es ist ein Kennerspiel Plus, glaube ich. Genau, es ist auch so ein bisschen regulierbar. Man kann ein bisschen im Einsteigerspiel ein bisschen was Leichteres machen. Und weil du sagst, du liebst Fossilien, wir auch. Und das ist auch in Zusammenarbeit mit dem Berliner Naturkundemuseum entstanden, die da irgendwie nochmal eine fachliche Abnahme gemacht haben. Da gibt es ein Begleitheft mit ganz, ganz, ganz tollen Fakten zu den Fossilien und uns als Dino-Nerds. Triggert das natürlich total.
Ja, ich bin auch ein absoluter Dino-Nerd.
Ja, wir hatten auch einfach sehr viel Freude dran, das zu machen.
Ja, ja, genau. Auch nochmal, einfach weil es so wichtig ist, Julia hat es eigentlich genau schon gesagt. Bei Algink habe ich auch gesagt, hatten wir quasi eine fachliche Abnahme durch ein Öko-Institut. Da jetzt die fachliche Abnahme durch das Naturkundemuseum Berlin. Auch nochmal vielen Dank dafür. Und es ist uns generell wichtig, auch immer ein bisschen was zu vermitteln in den Spielen, zu sagen, okay, hey, macht nicht nur rein Mechanik das, sondern guckt ein bisschen, was steckt dahinter. Das haben wir bei Algink und ich glaube, wird auch bei Fossilien der Fall sein, dass wir das gut auch geschafft haben auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, die Trauzeugin meiner Frau steht jetzt schon in den Startlöchern und scharrt mit den Hufen, weil die auch so ist, dass Dinos bei ihr zählen sofort, gehen sofort, alles, was mit Dinos zu tun hat. Ich freue mich da auch sehr drauf. Wir werden es heute leider nicht mehr schaffen, aber vielleicht sehen wir uns in Essen. Vielleicht können wir es da ausprobieren. Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf, weil gerade diese, was ihr gesagt habt, diese positive Belohnung, die positive Interaktion ist ja was, was im Worker-Placement und Euro-Bereich fast gar nie vorhanden ist. Und das finde ich total spannend, wenn Spiele sich auch daran trauen, das herauszufinden und wie wirkt das Ganze, wie funktioniert das und warum muss man denn immer gegeneinander spielen? Ist auch mal lustig, ist auch mal schön, aber ist ja auch vielleicht mal schön, miteinander zu spielen, ohne dass man direkt kooperativ spielt. Und dann ist man vielleicht auch nicht im Semi-Kooperativen. Da bin ich, wer uns kennt, weiß ich, da bin ich sehr kritisch mit semi-kooperativen Spielen, weil die oft ein Motivationsproblem haben. Aber so wie ihr es beschrieben habt, klingt das eher so, als wäre genug Motivation für die Spielenden da.
Hoffe ich auf jeden Fall. Ja. Bisher schien es so.
Ja, dann Jule, Chris, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für das tolle Algae Inc. Also ich hab schon gesagt, bei uns wird's definitiv einziehen. Da bin ich sehr, sehr sicher.
Bei mir auch.
Ja.
Das ist total schön zu hören.
Und genau.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Sehr gerne. Ja, dann muss man noch sagen, alle, die da draußen sich auch manchmal darüber ärgern, dass viele Spiele oft überproduziert sind, einfach zu teuer, was sie wollen. Ich habe gestern einfach mal Algae Inc. 20 Euro zu teuer eingeschätzt beim ersten Versuch. Wird bei 69 Euro sein. Also von daher finde ich für das, was ihr dafür bekommt, ein sehr, sehr, sehr guter Preis, muss man wirklich sagen. Gut, da sind jetzt keine Plastikminiaturen dabei, braucht man in dem Spiel auch überhaupt nicht. Also von daher guckt's euch super gerne an, wenn ihr auf der Spiel seid oder auch im Internet. Wird voraussichtlich Ende Dezember ausgeliefert, also dann auch dann regulär im Handel sichtbar sein, zumindest laut Webseite auf der Spieleschmiede.
Genau, in Deutschland, genau, und dann in Essen natürlich erhältlich auf Englisch auch.
Ja, und ist aber auch grundsätzlich kein Problem, weil das Spiel an sich ist ja sprachneutral.
Exakt, ja.
Da weiß ich ja schon, wo ich es mir kaufe.
Genau, also Spiel ist sprachneutral, das hat ja, glaube ich, Gamebro bei fast all seinen Spielen, oder ich glaube allen sogar, genau. Das heißt, die englische Variante, die ist schon da, die ist auch schon lieferbar, und Giant Rock ist dann immer das öfters so ein Monat, zwei Monate nach Essen, dass es dann da in den Läden ist, auch in Deutschland dann, genau.
Alles klar, dann vielen Dank. Dann, Basti, dann lass uns doch gerade noch einen Abschluss finden, auf die Schnelle, wo wir gerade hier so gemütlich sitzen. Wie ist dein Fazit?
Ja, mein Fazit, viel zu wenig gespielt. Nein, Quatsch, sehr viel gespielt, sehr schöne Eindrücke hier gehabt. War wieder auch super Atmosphäre, schöne Spiele dabei, aber leider wieder natürlich nicht alle geschafft, dafür gab es wieder viel zu viel.
So, jetzt LG Inc. ausgeklammert, darfst du jetzt nicht nennen. Was war dann dein Highlight?
Mist. Oh, schwer, obwohl Crown of Ash.
Ja.
Das fände ich noch richtig cool. Das ist jetzt natürlich genau das Gegenteil. Da gibt es die ganze Zeit auf die Mütze. Aber das fand ich sehr cool. Und weiß nicht, allerlei Schmiederei. Ich finde es immer noch gut, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Highlight hier gewesen an sich. Aber für mich war es halt so eins, was ich nicht auf dem Schirm hatte, aber trotzdem cool fand.
Sweet Spot in deinem Herzen für allerlei Zauberei.
Genau.
Ja.
Ach, stimmt, Zauberei.
Ja, genau. Schmiederei gibt es, glaube ich, aber auch. kann sagen, ich fand auch dieses Jahr die Auswahl an Spielen extrem stark. Ist extrem guter Jahrgang, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt neben LG ein Highlight rauspicken müsste, würde ich dann, um was anderes zu nehmen, noch London mit reinwerfen.
Oh ja,
was einfach von der Zeit, wie gesagt, unter einer Stunde zu viert locker durchspielbar, vom Material wirklich gut, sehr easy zu spielen, sehr fluffig und auch mit einem Preis unter 40 Euro, so wie ich gesehen habe. Zumindest in der Vorbestellaktion wird wahrscheinlich auch
Aber lag Preis bei 33. Schmiede, genau.
Ja. Genau. Also von daher sind das so die Highlights gewesen. LG Inc. wird bei uns einziehen, da bin ich sehr sicher. Genau. Wir freuen uns dann auf nächstes Jahr. Ich freue mich, euren Podcast wieder zu hören. Was steht bei euch als nächstes an?
Bei uns als nächstes kommt, weiß ich gar nicht, was jetzt das nächste. Doch, klar, über das Spiel.
Dann geht Road to Spiel geht los bei euch. Genau, bei uns geht es auch demnächst da mit uns los. Wir gucken mal, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Solo-Spiele aufnehmen als nächstes.
Ich muss auch gucken, in welcher Reihenfolge wir aufnehmen. Deswegen.
Ja, genau. Vielleicht hören wir euch ja auch nochmal wieder, vielleicht auch auf der Spiel. Ansonsten könnte ich mir gut vorstellen, dass wir euch vielleicht auch mal einladen, Julia und Chris.
Euch auch noch einladen. Nein, da kann ich auf einen.
Genau, es ist auch dieselbe Software, die wir beide benutzen. Also könnt ihr euch da dran gewöhnen. Ich wünsche euch alle draußen einen schönen Tag. Bleibt verspielt. Seht zu, dass ihr Spiele spielt von Verlagen und von Autorinnen, die vielleicht nicht in aller Munde sind. Dann gibt's mehr zu entdecken.
Ja, dann sage ich auch Tschüss nach einem sehr schönen Wochenende und bin jetzt sehr müde und fahre jetzt dann nach Hause. Tschüss. So, nun sind wir zurück von den B-Rex-Tagen. Ich hoffe, euch hat unser Recap und das Interview gefallen. Noch einmal danke an unsere Gäste, Mitspieler und natürlich am BGT für die Zusammenarbeit. Es war mir wie immer ein Fest mit euch. Da ich aber natürlich nicht sofort abgereist bin, sogar noch über den Schluss hinaus vor Ort war, konnte ich noch drei Spiele spielen. Unter anderem Elava, was für mich ein super Familienspiel ist, welches man schön flott runterspielen kann und daher auch als Opener oder Absacker gut funktioniert. Da habe ich sogar an dem Tag noch zweimal gespielt. Wo mir aber aufgefallen ist, dass ich beim ersten Mal einen Regelfehler hatte. Sorry, Ralf, Olli und Dennis, ich müsste euch das nochmal an einem Punkt anders erklären. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, ist mir aber danach auch sofort bewusst geworden. Danach konnte ich ein eher älteres Spiel spielen. Das wurde uns netterweise von Anja alias Brettspiel am Beckenrand, ihr findet sie auf Instagram, erklärt. Grüße gehen raus. Das war Grimm. Fand ich, muss ich leider sagen, es war nicht wirklich mein Spiel. Vielleicht war es der Müdigkeit geschuldet, aber irgendwie kam für mich hier kein wirklicher Spielspaß auf. Aber es muss ja immer nicht jedes Spiel zu nennen. Ja, was machen wir dort? Wir versuchen, drei Hütten aufzubauen, im Märchenwald sozusagen, die drei Hütten der drei kleinen Schweinchen. Wir haben Karten auf der Hand und können dann Rohstoffe mit diesen sammeln. Aber es gibt auch Ärgerkarten, das sind Fabeln, die werden irgendwann dazwischen getan oder dazu gemischt und dann kann man halt entweder Ressourcen oder sowas klauen bei den anderen. Das Material war sehr hochwertig, muss man hier sagen, weil es ist schon alles mit Miniaturen und so gewesen. Aber irgendwie war der Spielfluss für mich eher zäh und ja, war nicht so mein Spiel, aber naja. Ich denke, also bei meinen Mitspielern kam es gut an. Deswegen denke ich, dass es auch seine Zielgruppe hat. Meine war es jetzt nicht wirklich. Ja, danach konnte ich noch mit Markus von Time for Board Games und Tian einen Prototypen testen. Auch hier gehen Grüße raus. Ja, der Prototyp war ganz spaßig, war aber noch mit so ein, zwei Mängeln zu behaften. Deswegen werde ich darüber jetzt nicht so viel sagen. Hat mir ansonsten eigentlich schon Spaß gemacht. Ich weiß, worauf es, also wohin es gehen soll mit den Prototypen. Deswegen bin ich schon auf das Endprodukt sehr gespannt. Ja, und danach ging es dann für mich auch glücklich, aber müde nach Hause. Und das waren dann für mich sozusagen die B-Rex-Tage. Ja, das waren dann die Eindrücke. Aber ich möchte mich für dieses spielreiche Wochenende natürlich für die tolle Organisation bedanken, da es für mich wie immer ein Fest war. Vor allen Dingen finde ich die Atmosphäre immer sehr, sehr schön auf dieser alten Burg. Das gibt dem ganzen Spielerischen nochmal ein schönes Feeling. Dann möchte ich mich natürlich auch bei den Erklärern und Erklärerinnen sehr herzlich bedanken. Dadurch konnten wir immer sofort alle Spiele loszocken und mussten nicht lange in den Regeln wälzen. Das lief auch alles sehr gut. Dann war auch immer genug Trinken und Essen da. Auch hier nochmal ein Danke für die Organisation. Ja, und ansonsten bin ich immer wieder gerne dort. Und ja, dann auch ein Dankeschön natürlich an WGT, dass wir das zusammen in einer Kooperation machen konnten. Daher, falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, hört mal bei den bei WGT vorbei, denn dort gibt's auch noch ein spannendes Interview mit Frank von B-Rex Entertainment. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht. Deswegen möchte ich mich dann auch bedanken bei euch fürs Zuhören. Und falls die Folge euch gefallen hat, lasst gerne eine Wertung auf den gängigen Plattformen da. Und wie immer würden wir uns natürlich auch über Kommentare freuen oder eine Nachricht. Und so kann ich nur sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann. Tschö.